Herzlich willkommen zum heutigen Podcast zum Thema Pathophysiologie und Synapse bei Autoimmunenzephalitis. Mein Name ist Ina Isabel Schmütz, ich bin Koordinatorin des Generate-Netzwerks. Bei mir ist natürlich auch wieder Frank Leipold und wir haben einen Gast. Wir freuen uns sehr, dass er zugesagt hat und heute dabei ist.
Ja, hallo auch von mir, Frank Leipold. Super, ich bin wahnsinnig glücklich, dass Sie heute Christian Geist dabei haben. Wir beide arbeiten auch schon wirklich lange zusammen und es ist mir eine ganz große Ehre, ihn als einer der wirklich Vorreiter bei der Erforschung autoimmuner Enzephalitiden vorstellen zu dürfen. Christian und ich haben uns in Barcelona vor vielen Jahren kennengelernt und da gibt es auch lustige Geschichten zu, die ich jetzt nicht teile, aber Christian leitet die neurologische Klinik in Jena. Das seit Jahrzehnten, muss man eigentlich sagen, forschungsseitig hochaktiv. Und Christian, toll, dass du dabei bist. Erzähl uns doch mal, wie du dahin gekommen bist, wo du bist. Und ich meine, warum interessiert man sich für Synapsen? Andere Leute irgendwie spielen Märklin-Eisenbahn, aber das ist ein interessantes Thema, ne? Erzähl mal, wie kommst du dahin?
Ja, vielen Dank. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, hier bei diesem Projekt mitzumachen. Und ja, Frank, du hast recht, wir haben uns in Barcelona kennengelernt und sind ein bisschen durch die Stadt geirrt, aber wir wollen es jetzt nicht weiter vertiefen.
Ne? Rede nicht über meinen Orientierungssinn, nein.
Ja. Also wie bin ich zu dem Thema gekommen? Also ich habe eigentlich begonnen als Schmerzforscher bei Frau Sommer in Würzburg und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass mich ein anderes Thema mehr interessiert. Also ich bin eigentlich über das Spannungsfeld dazu gekommen, weil ich gerne funktionell die Neuronen untersuchen wollte. Und dann gab es da eine Methodik, das war im Endeffekt die Elektrophysiologie. Und damit kann man wirklich praktisch den lebenden Zellen bei der Aktivität zusehen und zuhören sozusagen. Und das war eigentlich so ein bisschen der Moment für mich, als ich damals zusammen mit den Physiologen in Würzburg diese Methodiken mir angeeignet hatte und fand ich extrem faszinierend. Und dann kam das so, dass praktisch ein Thema aufkam, das war damals in dem Sonderforschungsbereich, Herr Sendner hat den geleitet in Würzburg und da gab es ein Projekt, das war noch, bevor überhaupt irgendjemand von autoimmuner Enzephalitis und sowas gesprochen hatte, da ging es um das Diff-Börsen-Syndrom und ich hatte mich damals mit Frau Sommer und Herrn Teuker in diesem SFB primär darum gekümmert, wie denn ja bestimmte funktionelle oder dysfunktionelle Nervenzellenleitung oder Funktion bei diesem Syndrom gestört ist und wie sozusagen die assoziierten Antikörper dazu beitragen können. Und das war so ein bisschen der Startschuss, wo ich als relativ junger Arzt, praktisch auch in so einer Art klinischen Scientist-Karriere, wenn man das so möchte, immer so wechselseitig Klinik und Forschung gemacht habe und habe mich dann praktisch mit diesen recht komplexen Methodiken dann um dieses Thema des Diff-Börsen-Syndroms gekümmert. Und so ist es dann eigentlich gekommen. Und dann war die Zeit, als dann eben Josep Dalmau auch die NMDA-Rezeptor-Enzephalitis beschrieben hat. Und dann war das natürlich relativ klar, dass ich einfach in diesem Topic überhaupt weitergemacht habe und auch diese Methodiken oder auch diese Fragestellung immer weiter vertieft habe. Und genau, da können wir dann im Weiteren noch drüber reden, wo es jetzt dann auch in Zukunft hingehen wird. Also das war so ein bisschen der Zeitpunkt, wo ich mich in dieses Thema reingefuchst hatte und ja, war recht spannend und auch recht spontan und durch alle Widrigkeiten sozusagen bedingt, in einer Klinik sozusagen solche Labore aufzubauen, die mitunter auch, das darf ich gar nicht so laut sagen, aber auf den Ebenen der Patientenversorgung gewesen sind, im Keller irgendwo. Also das Dinge gewesen, die waren damals recht Pionierarbeit in der Neurologie. Ja.
Und sehr erfolgreich, muss man ja auch nochmal von außen betrachtet sagen. Aber erzähl uns nochmal kurz die Methodik. Du sagtest, das ist eine Methodik, die vielleicht manche der Zuhörer, die ja wahrscheinlich viel auch über Neurologie wissen, aber sich gar nicht unbedingt damit beschäftigt haben. Was misst man denn? Und wie misst man sowas?
Naja, also entscheidend ist ja erstmal die Fragestellung, was man überhaupt messen möchte. Und bei den, gerade wenn wir jetzt beim Thema der Autoimmunenzephalitiden sind, das sind ja ganz spezifische Prozesse, wo diese Autoantikörper gegen bestimmte Proteine auf den Nervenzellen gerichtet sind. Und die sind nahezu alle im Bereich der Synapsen, also bei den Signalübertragungsstellen von einem Neuron zum nächsten lokalisiert und stören sozusagen den Informationsfluss von Zelle A zu Zelle B, muss man so platt zu sagen. Und man gibt verschiedene Methodiken und es gibt die klassischen sind elektrophysiologische Methoden, wo man zum Beispiel mittels der Patchlamp-Elektrophysiologie eine Zelle sozusagen an der Angel hat und diese mikrokleinen oder also nicht nur Mikro, sondern Nanoströme sozusagen ableiten kann. Und man kann zum Beispiel direkte synaptische Übertragung in Echtzeit sich anschauen. Man kann die Ströme analysieren. Man kann überprüfen, wie oft kommen denn solche synaptischen Eingänge an oder wie sind die verändert? Von welchen Rezeptoren stammen diese synaptischen Eingänge? Also man kann klar differenzieren, ob die von NMDA-Rezeptoren, von GABA-Rezeptoren oder anderen Proteinen halt kommen. Also das kann man sozusagen in der lebenden Zelle direkt sehr genau aufschlüsseln und ist einfach faszinierend, das zu machen. Und das kann man in Zellkulturen machen, das kann man auch in Schnittpräparaten machen. Also wenn man zum Beispiel aus einem Versuchstier einen Gehirnschnitt hat, Hippocampus, dann kann man direkt bestimmte Verbindungen, die man kennt, untersuchen und gucken, wie sich zum Beispiel Autoantikörper auf diese Verbindung auswirken. Ja, und das sind die klassischen elektrophysiologischen. Es gibt auch eine ganze Reihe von bildgebenden Verfahren, aber vielleicht müssen wir da jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen. Also 2-Photon-Bildgebung zum Beispiel beim lebenden Tier. Es gibt verschiedene bildgebende Verfahren, wie man auch Vesikel analysieren kann, wann, wie sie ihre Neurotransmitter ausschütten. Man kann über bildgebende Verfahren auch die Erregbarkeit von Neuronen messen. Also es gibt verschiedene Dinge, die man auch kombinieren kann, bis hin auch zu das dann aber nicht mehr lebend, sondern, oder na doch, man kann es auch in lebenden Zellen machen, dass man einzelne Rezeptoren markiert und dann im Mikroskop nachverfolgen kann. Also gibt viele spannende Möglichkeiten, um das zu
untersuchen. Faszinierend.
Absolut, weil ich höre da auch raus, man kann eigentlich über Synapsen bei Autoimmunenzephalitis nicht sprechen, ohne über Varianten zu sprechen. Ist das richtig?
Ja, Varianten in welchem Hinblick jetzt habe ich jetzt?
Im Hinblick auf, du hattest angesprochen, NMDA-Enzephalitis zum Beispiel.
Ja, natürlich. Also das ist natürlich schon, also man schaut sich dann nicht global die ganze Gruppe an, sondern man muss dann schon differenzieren, weil das ist ja schon runtergebrochen auf das spezielle Ziel, gegen was diese Antikörper gerichtet sind. Und das ergibt eben, also man hat eben die Möglichkeit, zielspezifisch auf diese Targets hin zu untersuchen. Also es macht einen großen Unterschied, ob man jetzt zum Beispiel das pathophysiologische Korrelat einer GABA-A-Rezeptor-Enzephalitis untersucht oder einer NMDA-Rezeptor-Enzephalitis oder gar LGR1, was noch viel komplizierter ist. Also das muss man schon sozusagen für jede Entität separat betrachten.
Nochmal, ist es nicht wahnsinnig schwierig, so eine Synapse zu treffen? Ich meine, du hast ja diese kleinen Mikromanipulatoren und Pipetten, aber die größten Verhältnisse sind ja winzig, ne?
Genau, in der Regel trifft man auch nicht die Synapse. Also das normal, also ich sag mal, das reguläre Vorgehen ist, dass man schon das Zellsoma adressiert. Man kann in dem Soma sozusagen die Summe aller Eingänge von den verschiedenen Synapsen dann sich anschauen. Aber es gibt auch Leute, wie zum Beispiel mein Freund aus Leipzig, Herr Stefan Hallermann, die haben sozusagen tatsächlich auch die Möglichkeit, direkt die Synapsen zu untersuchen. Also ganz, ganz kleine Pipetten direkt auf den präsynaptischen Proton zu fahren und dann vor Ort sich anzugucken, wie zum Beispiel dann Calciumleitfähigkeiten oder Freisetzungswahrscheinlichkeiten sind. Also das ist tatsächlich, also können nur sehr wenige Menschen auf der Welt. Ich bin sehr froh, dass wir da mit Stefan zusammenarbeiten können, weil das eröffnet natürlich auch nochmal detailliertere Details.
Faszinierend. Wirklich für mich als Nicht-Elektrophysiologen immer faszinierend und ich versuche es mir immer vorzustellen, wie es dann auch aussieht. Vielleicht kannst du uns aber auch mal beschreiben, wenn es anderen vielleicht auch so geht, dass wir es nicht gut vorstellen können, wie sieht denn so eine Synapse aus? Also ich hatte ja früher aus dem Lehrbuch immer das Gefühl, ein großer leerer Raum und auf beiden Seiten eine Membran und dazwischen ist irgendwie nichts und dann gibt es irgendwie so einen Neurotransmitter, der irgendwie rüberflitzt. Also so ist es, glaube ich, nicht in der Wahrheit. Ne? Das lernen wir auch. Und ich glaube, das muss man auch verstehen, wenn man über Antikörper und den Effekt auf Synapsen spricht, oder? Kannst du uns das mal beschreiben, wie das wirklich aussieht?
Ja, die groben Züge stimmen. Also es gibt vorne, also Prä und Post, eine Membran, in der sozusagen der postsynaptischen Seite natürlich die Rezeptoren liegen und auf der präsynaptischen Seite in der sogenannten aktiven Zone die Vesikelfreisetzung erfolgt. Natürlich gibt es auch auf der präsynaptischen Seite verschiedene Rezeptoren und Kanäle und so weiter, aber das führt jetzt zu sehr ins Detail. Was aber wichtig ist zu wissen, dass eben dazwischen halt nicht eine Leere herrscht, sondern dass es sehr sehr crowded sozusagen. Also der synaptische Spalt sind 10 bis 20 Nanometer. Der muss auch so klein sein, dass eben dann auch die Transmitter dadurch diffundieren können. Aber da sind alle möglichen Proteine, Adhäsionsmoleküle verankert. Also das ist auch nicht so, dass sich jetzt ein Antikörper einfach unmittelbar da reinstimmt, sondern der muss sich durch ganzen Wald und Dickicht an verschiedenen Proteinen durchquälen, bis er an das Ziel kommt. Das kann man auch untersuchen, wie lange das dauert. Also ist durchaus ein Prozess, der mehrere Minuten bis eine halbe Stunde dauern kann, dass da ausreichend Antikörper in dieser freiliegenden Synapse sozusagen sind. Aber es ist tatsächlich kein luftleerer Raum, sondern es ist alles sehr, sehr, sehr beengt. Also das ist eine der mit am dichtesten mit Molekülen besetztes Struktur im Körper, würde ich mal behaupten, ja.
Also keine leere Straße, sondern es ist eher so eine volle Fußgängerzone, wo alles durch die Gegend wuselt, ne? Also Samstagnachmittag. Wobei ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist in Zeiten von Onlinehandel.
Die
Analogie mag gelten.
Ja, eher ein Dickicht im Gebüsch, würde ich sagen.
Ein Dickicht im Gebüsch. Das auch sehr dynamisch ist, ne? Das wuselt da ja quasi hin und her und Synapsen sind ja quasi nicht statisch, oder? Das ist ja das, was du und auch.
Genau, nee, das sind, also das ist.
Rock und andere beschreiben.
Genau, also sowohl die Synapsen selbst sind nicht statisch, ne? Es gibt ja so Mechanismen, die sind ja auch in diesem Kontext vor allem sehr wichtig, wie synaptische Plastizität, die ändern sich je nach Bedarf, so solche Synapsen. Also diese Gebilde an sich verändern sich. Man hat vielleicht auch schon mal den Begriff der synaptischen Spines gehört, die sich verändern. Und natürlich innerhalb der Synapse ist auch ein großes Kommen und Gehen, auch je nachdem. Es gibt zum Beispiel die AMPA-Rezeptoren, die sind sehr unstet, sage ich jetzt mal so, die wandern rein und raus. Möchten. Es gibt nur einen Anteil von wenigen, die da stabil sind. Die NMDA-Rezeptoren sind dafür sehr viel stabiler. Also es macht auch keinen Unterschied, welcher Rezeptor ist wie verankert. Also ne, die haben immer irgendwelche Tails, also Schwänze, die sozusagen in die Zelle hineinragen und an diese Schwänze bilden sich wieder andere Strukturproteine und je nachdem, welche Interaktion da besteht, umso stabiler ist so ein Rezeptor in der Synapse verankert oder eben nicht.
Mhm. Wie ist es denn jetzt, wenn da ein Antikörper kommt? Nehmen wir irgendeinen NMDA, AMPA. Wie würdest du jetzt beschreiben, was da passiert und was hat das auch für funktionelle Konsequenzen? Das ist ja, glaube ich, auch die Essenz deiner Arbeit. Ne? Nicht nur Struktur, sondern auch Funktion von dem, was da passiert, was man elektrophysiologisch ja messen kann. Kannst du uns da so ein bisschen vielleicht auch die verschiedenen Modelle mal in einfacher, verständlicher Sprache,
na klar,
für Nicht-Elektrophysiologen darbieten?
Ja, ich will es jetzt auch gar nicht so, ich will es jetzt gar nicht so streng methodisch halten. Also Elektrophysiologie ist einfach eine Methode, um das zu untersuchen, aber die Prozesse sind ja viel wichtiger. Also es ist ja so, wir haben ja eine Erkrankungsgruppe, wenn wir jetzt speziell über die Autoimmunenzephalitis reden, da gehen wir davon aus, dass die Antikörper diejenigen Bestandteile sind, die pathologische Agens sozusagen sind. Also und das ist, wenn man auf die Antikörperseite guckt, relativ einfach. Da gibt's, also meistens sind es IgG-Moleküle, die unterscheiden sich noch ein bisschen je nach Zusammensetzung, welche Effektorfunktion, wenn man das so nennen möchte, die dann ausüben können. Aber das ist relativ begrenzt, ne? Und deswegen hören wir so, wenn man auch später in Therapie guckt, Antikörper, zielgerichtete Therapie, das kann man verallgemeinern für die verschiedenen Typen der Enzephalitis auch oder auch über verschiedene andere Erkrankungen noch. Also die Immunbiologie der Antikörperbildung ist relativ ähnlich dann. Wichtig ist es aber dann, wenn man, also es ist natürlich auch super wichtig und klar, wenn man es schafft, die Antikörper zu verhindern, dann ist sozusagen auch das Ziel erreicht, was man gerne möchte. Aber es ist auch nicht ganz so einfach, das zu tun. Und deswegen ist es auch wichtig zu verstehen, was diese Antikörper eigentlich tun. Also sie binden erstmal und wie gesagt, meistens sind es, eigentlich in der Regel sind es IgG-Moleküle, frühere Zeiten, wo man IgD oder IgM noch als pathologische Substanz vermutet hat, haben sie nicht bewahrheitet. Also wir sprechen nur über IgG. Darunter, wie gesagt, wieder verschiedene Subtypen. Und dann kann es theoretisch zwei Dinge passieren. Also wenn die binden, dann können die entweder Effektor aktivieren. Das ist zum Beispiel bei der Normulus Optica wichtig, ne? Also FC-vermittelte Komplementaktivierung von Komplementkaskade C1 bis C5B9, Zelllyse, Zelle geht kaputt sozusagen. Ist relativ trivial. Bei den Autoimmunenzephalitiden ist es ein bisschen anders. Da spielt die Effektoraktivierung in den meisten Fällen gar nicht so eine große Rolle. Also Komplementsystem ist einfach nicht an Ort und Stelle, wo wir das aktivieren könnten sozusagen. Deswegen ist das nur bei einer bestimmten Subgruppen möglicherweise wichtig. Wichtiger sind die direkten Effekte auf die Targets. Und also das mal größte oder wichtigste Mechanismus ist eigentlich, dass praktisch diese Antikörper mit den zwei Bindungsarmen zwei Ziele gleichzeitig binden. Das ist auch ein wechselhafter Prozess, der kommt auf Affinität und Avidität und sowas, kommt drauf an. Aber die verbinden sozusagen diese Targets und dann passiert eigentlich so eine Immunkomplexbildung. Und was die Zelle dann macht, ist sozusagen diesen Immunkomplex zu internalisieren oder aus der Synapse hinauszubringen und dann zu internalisieren. Also das heißt, netto kommt es zu einem Verlust der Oberflächenexpression von den entsprechenden Rezeptoren. Wenn wir jetzt über den NMDA-Rezeptor als bekanntestes Beispiel sprechen, dann kommen wir zum Ende zu einem Verlust der NMDA-Rezeptorexpression auf der Synapse und auf den Neuronen und damit zum sogenannten NMDA-Rezeptor-Hypofunktion sozusagen.
Und warum macht sie das? Warum internalisiert sie die? So ein bisschen aufräumen, ne? Synapse sauber halten und
das
irgendwie.
Das ist eine gute Frage. Also der exakte Trigger, wie das passiert, ist meines Wissens noch gar nicht so richtig gut bekannt. Es ist aber ein Phänomen, was durchaus, das ist sozusagen akzeptiert und in vielen Labors bestätigt. Also das ist klar, also das Ergebnis ist, man hat einfach weniger Rezeptoren auf der Oberfläche. Jetzt muss man sich aber noch mal ein bisschen die Größenverhältnisse klar machen. Also das denkt man immer nicht. Also in solchen Schauerbildungen sieht man immer riesige Antikörper und riesige Synapsen. Da ist dann zwei Rezeptoren drauf oder so.
Total leerer Raum, genau, sage ich ja. Sieht man aus der Lehre nicht.
Also das ist halt alles nicht so, sondern man muss sich das so vorstellen, dass die Größe eines IgG-Antikörpers in etwa die Größe eines Rezeptors hat. Und alles ist natürlich sehr, sehr klein, sodass man sich durchaus auch vorstellen kann, und es waren jetzt ganz neue Studien jetzt im letzten Jahr, hat eine Arbeitsgruppe aus China und parallel wir mit Kollegen Cold Spring Haber aus den USA zusammen gemacht, dass praktisch diese allein schon die Bindung der Antikörper den Rezeptor schon in der Funktion so beeinträchtigen kann, dass er nicht funktioniert. Also schon bevor sozusagen diese ganze Internalisierung stattfindet. Das sind also der zweite Prozess, der möglich ist, also pathophysiologisch, dass die IgGs das Zielantigen stören in gewissen Art und Weise. Und das scheint zumindest bei den NMDA-Rezeptor-Antikörpern der Fall zu sein. Es gibt noch mehr Beispiele.
Aber die kommen da rein in die Synapse. Entschuldigung, wenn ich dir da breche. Die kommen da rein in die Tiefe der Synapse, obwohl es da irgendwie in der Fußgängerzone alles voller Leute und da können sich da durchdrängeln.
Genau, die kommen da rein. Also das ist, die kommen schon, das dauert halt ein bisschen, aber die sind schon sehr zielgerichtet und dann haben die auch meistens eine sehr hohe Avidität und haben ja auch zwei Bildungsstellen. Das heißt, wenn eine sich gelöst hat, dann binden die andere trotzdem. Das heißt, diese Bindung ist dann sehr, sehr eng und sehr stark, sodass, das ist möglich, ist nur eine Frage der Zeit. Mhm. Was auch noch möglich ist, und das ist zum Beispiel auch bei den GABA-A-Rezeptoren, dass die Antikörper an eine Stelle binden, die wichtig ist für den Rezeptor zum Beispiel auch zur Ligandenbindung. Also sprich, ein Ligand im Fall des GABA-A-Rezeptors muss GABA binden, NMDA-Rezeptor eben Glycin und Glutamat. Und wenn der Antikörper an dieser Bindungsstelle sitzt, dann können diese Agonisten nicht binden und damit kann auch der Ionenfluss durch die geöffneten Rezeptoren, also die öffnen da nicht und dann kann eben der Ionenfluss auch nicht stattfinden. Also das ist tatsächlich so eine direkte funktionelle Beeinträchtigung und darüber wissen wir jetzt von seit neuesten immer mehr. Und das ist sozusagen auch der zweite wichtige Mechanismus, gerade bei den Autoimmunenzephalitiden, wie dann auch bestimmte Symptome dann entstehen können. Ja.
Und dann gibt es noch den IgG4-LDL1-Mechanismus, oder?
Das ist auch völlig richtig. Also das fällt jetzt auch so ein bisschen in diesen Topf. Der Antikörper stört die Funktion des Antigens. Und beim LGR1 ist ja eins der kompliziertesten Moleküle überhaupt. Das ist ja kein Rezeptor, sondern man hat jetzt lange angenommen und tut es wahrscheinlich immer noch, dass es sezerniert wird und dann so als ein Linker die Prä- und Postsynapse verbindet, um dann bestimmte Kanäle wie Kaliumkanäle und AMPA-Rezeptoren gegenüber zu verankern. Und die Antikörper sind eben gegen bestimmte Domänen gerichtet, die dieses Verlinken zwischen den LGR1-Molekülen und den entsprechenden Adapterproteinen stören. Also das ist auch eine direkte Interaktion und das ist auch keine große Internalisierung im klassischen Sinn, weil wie du gesagt hast, haben die ja IgG4 und haben damit zumeist zwei unterschiedliche FAB-Fragmente, sodass praktisch dieses Crosslinken gar nicht so wahrscheinlich.
Jetzt, das musst du, glaube ich, nochmal erklären, ganz kurz, warum die zwei unterschiedliche FAB-Fragmente haben.
Ja, das kannst du dir vielleicht noch besser erklären. Also das ist das Beispiel der IgG4-Moleküle. Die haben ja bestimmte Bindungsstellen innerhalb des IgGs nicht so ausgeprägt wie die IgG1 zum Beispiel. Und die können dann praktisch in ihrer Entstehung, können die anders als das IgG1 verschiedene Bindungsspezifitäten in ihren antigenbindenden Anteilen haben. Also Arm1 bindet Protein X und Arm2 bindet halt irgendwas anderes sozusagen.
Und die brechen auseinander im Gegensatz zu IgG1 und können dann sich wieder zusammentun, aber dann eben nicht mit dem gleichen, der auseinandergebrochen ist, sondern mit irgendeinem anderen. Sondern dann sind sie funktionell divalent, ne? Also oder funktionell monovalent gegen ein Antigen, pardon. Ja. Und aber du sagtest, das ist so wie man es im Lehrbuch liest, ja, Präsynapse, Postsynapse, LGR1 dazwischen, noch mit ein bisschen ADAM22, das ist nicht so unbedingt.
Naja, kann sein. Also es gibt jetzt ganz neue Erkenntnisse auch von der Arbeitsgruppe aus Paris, die haben diese Annahme gechallenged sozusagen, dass das LGR1 sezerniert wird, sondern die sagen, das ist eher so mal proteingebunden externer, also wie so ein Exosom sozusagen exprimiert wird. Und damit schon eigentlich eine Verankerung direkt von dem LGR1 an präsynaptische Proteine sozusagen statt.
Okay.
Also das sind aber jetzt schon wirklich sehr feine Details und wie gesagt, am Ende stimmt, ist momentan auch noch ein bisschen unklar, aber es ist schon, also ich will nur sagen, LGR1 ist ein also ganz besonderes Molekül, was nicht so ein, ich sag mal so in Anführungsstrichen, banaler Rezeptor ist, wie ein AMPA-Rezeptor oder ein NMDA-Rezeptor.
Das du hast auch mal beschrieben, das ist wahrscheinlich auch schon wieder sehr speziell jetzt, aber nicht nur zwischen zwei Zellen Rollag, ne? Also zwischen Prä- und Postsynapse, sondern auch innerhalb einer Zelle in anderen Konfigurationen quasi quer vernetzt, oder?
Naja, es hat eben nicht nur an der Synapse diese Rolle, die eben vermutet wird, sondern es hat auch an anderer Stelle eine Rolle, und zwar ist es am Axonhügel. Also das ist am initialen Axonsegment ist LGR1 auch exprimiert und hat da auch die Rolle sozusagen Kaliumkanäle insbesondere und ein paar andere Spieler noch zu verankern. Und das ist wichtig, nicht natürlich für die synaptische Transmission, aber das ist wichtig für die Erregbarkeit. Aber wir haben uns damals die Frage gestellt, wie viel, also die typischen Symptome einer LGR1-Enzephalitis, was ja insbesondere Exzitabilität bedingt, also Anfälle, ne, wie können die denn durch zum Beispiel diese reine synaptische Pathologie erklärt werden? Fanden wir jetzt nicht besonders plausibel und haben deswegen uns das Axon-Initialsegment nochmal angeguckt. Und hier ist tatsächlich der Ort, wo die Erregungsbildung passiert. Und es ist viel plausibler, dass die Exzitabilität, die dann auch wiederum zum Beispiel mit Elektrophysiologie messbar ist, dieser Neurone, verändert ist. Und das ist, glaube ich, eher an dieser Stelle wichtig. Also gar nicht so sehr synaptisch, sondern in dem Falle am Axonhügel. Aber wie gesagt, das spielt sicherlich zusammen. Also ich will nicht sagen, dass der synaptische Phänotyp da unwichtig ist, sondern das ist praktisch einfach noch eine andere Geschichte. Bringt mich aber zum anderen.
Genau.
Vielleicht willst du das auch fragen, aber also warum machen wir das eigentlich alles? Also
was ist da therapeutisch relevant? Ja, genau, das hätte mich auch interessiert.
Aber wer möchte das wissen? Genau, und warum sollten wir das wissen?
Also erstmal geht es ja darum, überhaupt das, die ganze Geschichte zu verstehen. Also wir haben ja die grundlegende Hypothese, dass diese ganz spezifischen Antikörper diese Syndrome bedingen. Und ihr wisst ja auch, die sind ja total unterschiedlich, je nach Unterform. Also Enzephalitis hat andere Symptome als ein LGR1-Antikörperpatient und auch anders als jemand, der AMPA-Antikörper hat oder GABA-B. Und das liegt also relativ klar, das Ziel-Target bestimmt das Outcome, nicht der Antikörper sozusagen. Also Antikörper sind alle relativ ähnlich. Die IgG1, IgG4 Unterschiede haben wir gerade schon besprochen. Aber am Ende ist es das Ziel, was den Effekt bedingt. Und deswegen ist es so wichtig, das zu untersuchen, weil dann kann man nämlich, und das ist dann zwar für die Mediziner dann auch relevant, wenn man das verstanden hat, dann könnte man zusätzlich zu der Immuntherapie, die man sowieso macht, um praktisch die Produktion dieser pathogenen Antikörper zu verhindern, könnte man spezifischer noch eine Art symptomatische Therapie etablieren, um an den Targets was zu machen. Ne? Also da gibt es ja auch schon ein paar Arbeiten, auch aus der Arbeitsgruppe von Josep Dalmau, die zum Beispiel sogenannte allosterische Modulatoren verwenden. Das sind Stoffe, die an bestimmte Rezeptoren, in dem Fall NMDA-Rezeptoren, binden und die so modulieren, dass praktisch der Ionenfluss viel größer ist. Also das heißt, so ein bisschen ein Funktionsenhancer, wenn man so möchte. Und die Idee dahinter ist, wenn durch die Internalisierung weniger NMDA-Rezeptoren da sind, dann sollen die, die noch sozusagen vorhanden sind, in ihrer Funktion bestärkt werden. Das ist so ein bisschen die Idee unter diesen Modulatoren. Und in den präklinischen Versuchen ist es tatsächlich auch so, also können bestimmte Symptome wie zum Beispiel gestörte Gedächtnisleistung verbessert werden durch diese Intervention.
Gibt es da auch Ansätze, dass man probiert, die Konformation so zu ändern durch kleine Moleküle, dass der Antikörper vielleicht sein Target nicht mehr erkennt oder indem man Bindungspartner beeinflusst? Oder glaubst du, das ist technisch schwierig?
Naja, doch. Also die Idee gibt es natürlich schon. Ja, man könnte zum Beispiel jetzt, wenn man sagt, das Quervernetzen und die Internalisierung ist der wichtigste pathogene Schritt, dann könnte man ganz trivial FAB-Fragmente, also sprich nur die antigenbindenden Fraktionen von dem Antikörper nutzen und die dann eben keinen FC-Teil mehr haben und deswegen auch nicht quervernetzen können, zum Antigen-Shielding sozusagen verwenden. Das ist aber auch nicht so ganz trivial, weil die Affinität von FAB-Fragmenten natürlich oder Avidität vor allem ganz anders ist als von IgGs. Das heißt, da kommt man auch wieder in so ein Problem der suffizienten Abdeckung hinein, weil die dann immer die Off-Rates sozusagen von den FABs sehr viel schneller sind als von den IgGs.
Da wird es dann wieder kompliziert, ne? Und wie weit sind wir damit? Oder ihr? Oder die Szene? Also das ist alles präklinisch noch, ne?
Ja, ja.
Oder gibt es da schon Studien?
Präklinisch und at the beginning sozusagen. Also das gibt von den allosterischen Modulatoren, glaube ich, schon die ersten klinischen Studien. Da bin ich jetzt aber nicht ganz tief involviert, weiß vielleicht besser, aber das ist auch eine relativ sichere Angelegenheit, glaube ich. Und ansonsten ist es, glaube ich, eher noch so in Richtung präklinischen Phasen.
Faszinierend. Aber wir könnten noch Stunden weiter drüber reden. Hier wollen wir trotzdem noch mal so ein paar ganz, ganz Bird's View-Fragen auch noch mit einwerfen. Was denkst du denn in 5 Jahren, was erwächst sozusagen aus deinen Forschungen oder aus den Forschungen an der Synapse? Wo siehst du da das Feld und irgendwie die Anwendung? Das ist eben schon ein bisschen angeschnitten, aber glaubst du, da gibt es dann durch diagnostisch-therapeutische direkte Konsequenzen daraus?
Ja, das ist eine super Frage. Also es gibt eigentlich zwei Dinge. Zum einen erstmal akademisch, also erstmal zu wissen, was passiert. Wir haben uns momentan sehr drum fokussiert, was direkt mit dem Ziel passiert. Also sprich, was passiert mit dem NMDA-Rezeptor. Jetzt geht's aber schon weiter. Also jetzt was auch schon gemacht wurde, sind zum Beispiel dann von dem Target abhängige Prozesse zu untersuchen. Zum Beispiel, ich nehme jetzt mal das Beispiel Gedächtnisleistung. Also Memory Deficit, also Gedächtnisstörungen oder Merkfähigkeitsstörungen sind ja einer der Hauptsymptome auch bei der NMDA-Rezeptor-Enzephalitis und das ist ganz klar NMDA-Rezeptor abhängig. Und dann kommt dieses Phänomen der synaptischen Plastizität ins Spiel, die durch diese Calcium-Einstrom durch die NMDA-Rezeptoren gebildet ist. Also das sind jetzt schon praktisch die ersten, ich nenne es jetzt mal Downstream-Mechanismen, die schon relativ klar sind. Aber der nächste Schritt, und daran ist auch, wo wir jetzt momentan viel dran arbeiten, was bedeutet das eigentlich für das Gehirn oder für die Netzwerke? Also was bedeutet eigentlich, wenn jetzt ein NMDA-Rezeptor nicht so gut funktioniert, für den Hippocampus? Was bedeutet das für die Verbindungen vom Hippocampus in andere Areale? Was bedeutet das für das Gehirn im Allgemeinen? Weil wenn man ganz ehrlich ist, bis auf, sage ich jetzt mal, relativ banale Symptome, wie jetzt epileptische Anfälle, wenn die GABA-Regen nicht funktioniert durch GABA-Antikörper, das ist relativ offensichtlich, aber so komplexe Hirnfunktionen, warum das so ist, durch diesen sehr spezifischen Angriffspunkt an einem Protein, das ist bislang noch nicht verstanden. Das ist, glaube ich, was, wo wir jetzt hinkommen müssen und da gibt es dann auch verschiedene Modelle, an denen man das bearbeiten kann und ich denke, das ist relativ spannend und das wird die nächsten Jahre sehr große Fortschritte da geben, bin ich relativ überzeugt. Und medizinisch ist halt so klar, also der einfachste Weg ist sozusagen, die Antikörper loszuwerden, ne? Also sprich die Immuntherapie, verschiedenste Arten, gibt auch die KT-Zelltherapie, die jetzt bestimmt, oder die zellbasierte Immuntherapie, die jetzt da wichtig ist, aber da müssen wir jetzt heute vielleicht nicht drüber sprechen. Aber
beim nächsten Mal.
Beim nächsten Mal, genau. Aber da ist auch viel, was momentan passiert, ist auch sehr spannend. Und das sozusagen zu kombinieren mit auch einer Therapie, die subtypspezifisch wirkt, das wäre sozusagen das große Ziel. Also wenn man zweigleisig fahren könnte, Immuntherapie, die meistens halt leider lange braucht, bis sie wirkt, zusammen mit einer Art zielspezifischen symptomatischen Therapie, das wäre eigentlich so das Ziel, dass man den Leuten und den Patienten dann auch sehr, sehr zügig helfen kann.
Das ist ein so schöner Einblick in Forschung und den Prozess von Forschung in die Anwendung. Mich würde interessieren, hast du einen Rat für junge, forschungsinteressierte Ärztinnen und Ärzte aus deinem Werdegang heraus?
Ja, unbedingt. Also das Allerwichtigste ist die Begeisterung fürs Thema. Also man muss dafür brennen. Das ist uns allen klar, dass praktisch die Forschung gerade für junge Ärztinnen und Ärzte, das ist eine extreme Zusatzbelastung zu der klinischen Arbeit, die ja normalerweise auch zu tun ist. Ich spreche jetzt nur über die Ärzte mal. Das geht nicht, ohne die intrinsische Begeisterung zu haben. Also man muss sozusagen neugierig sein, also das Wesen des Wissenschaftlers zu haben, wissen zu wollen, wie die Dinge funktionieren. Das ist das Allerwichtigste, weil man wird viel Zeit damit investieren. Und also das ist unabdingbar. Wenn man das nicht bereit ist zu tun, dann wird es wahrscheinlich schwierig, das auch in einer gewissen Tiefe anzugehen. Und dann ist es aber so, und das ist tatsächlich jetzt auch so die Aufgabe eher der Universitäten, Universitätskliniker, die Freiräume zu schaffen für die jungen Leute, diese Forschung auch machen zu können, weil das geht nicht ab 17 Uhr nach Feierabend sozusagen, das geht nur so zum Teil. Da müssen auch entsprechende Freiräume geschaffen werden für Freistellungen, klinischen Scientist-Rotationen, also in unserem Fall haben wir das hier über das IZKF, also Interdisziplinäre Zentrum für klinische Forschung. Da gibt es dann auf verschiedenen Uniklinika oder Programme über der DFG oder das BMGF, eben die jungen Forscher oder jungen forschende Ärztinnen und Ärzte halt freizustellen. Und das sozusagen, diese Kombination, nur so kann man das schaffen. War bei mir auch so, also wie gesagt, ich hatte ja schon erwähnt, am Anfang über den SFB, also Sonderforschungsbereich der DFG, eine wechselseitige Freistellung über sogenannte GEROG-Stellen, also sprich Ärztestellen, die man auch von der DFG einwerben kann. Nur so war das möglich, auch praktisch in die Tiefe zu gehen, diese Dinge auch untersuchen zu können. Und wenn das aber jemand gerne möchte, dann ist es auch schaffbar. Also die Möglichkeiten bestehen und es gibt ja auch, wie gesagt, an den Unikliniken verschiedene Arbeitsgruppen, die wirklich in dem Thema sind und auch dann solch interessierte Kandidatinnen und Kandidaten auch fördern möchten. Also das ist tatsächlich ein großer Wille, dass das auch sowohl in der ärztlichen als auch in der naturwissenschaftlichen Community in dem Feld befördert wird. Also kann ich nur empfehlen, man muss halt durch das Tal der Tränen irgendwann gehen. Ne? Das muss man bereit sein, aber es lohnt sich, kann ich nur sagen.
Und es lohnt sich. Und wer verkörpert das besser als du in dem Fall? Also die Kombination aus exzellenter Arzt und Wissenschaftler. Und es bereichert einen, glaube ich, auf allen Ebenen. Nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch für die Patientenversorgung. Da glaube ich auch ganz fest dran. Ich glaube, dass wir als forschende Ärzte durchaus auch für die Patientenversorgung irgendwie was mitnehmen aus unserer Forschung. Ne? In beide Richtungen, bidirektional natürlich. Super, Christian, ganz, ganz vielen Dank. Fantastischer Einblick in deine Forschung. Wir können, glaube ich, noch Stunden weiterreden. Das machen wir jetzt heute nicht. Wir machen einfach mal wieder weiter, ja, in einer der nächsten Folgen zu einem vielleicht parallelen Thema. Ne? Und dann danke ich dir ganz herzlich, ne, Isa. Wir
ganz herzlichen Dank,
haben es sehr genossen.
Super.
Und dann bis bald auch an alle anderen Zuhörer. Dankeschön.
Vielen Dank. Christian. Wiederhören.
Ich bedanke mich bei euch und vielen Dank und ich bin ganz gespannt, wie es weitergeht.
Sehr schön. Ja, also faszinierende Unterhaltung mit Christian Geis, ist wirklich
ich
toll.
Ich freue mich so, und dass er da war, toll.
Begeistert, wie sehr er brennt für das Thema, hat er auch gesagt und da glaube ich auch fest dran. Also wenn man wissenschaftlich tätig sein will, muss man für ein Thema brennen, egal welches das ist. Und natürlich braucht es Raum für Entfaltung und das ist richtig, dass da wir, die Unis, auch aufgerufen sind, diesen Raum zu bieten und das muss möglichst strukturell sein, strukturiert sein. Ich konnte mir, das war so das, was ich nochmal mitgenommen habe, dieses heterogene, unterschiedliche, ja, nicht ein Antikörper ist wie der andere, nicht eine Erkrankung ist wie die andere und die Synapse so als volle Einkaufsstraße voller Menschen, die dagegen wuselt, wo dann irgendwie so ein Antikörper sich durchquetscht. Das war so mein Bild.
Die Synapse, das fand ich so spannend. Also auch an der Axiomhülle, ne, dass da auch was passiert, also dass die ganze Zelle thematisch sein kann. Das war für mich komplett neu.
Ja, absolut. Das ist auch, ich glaube, niemals vereinfachten Abbildungen in Lehrbüchern. Sie stellen immer nur irgendwie die Spitze des Eisbergs dar und hinterfrage Dogmen. Das ist auch wichtig in der Wissenschaft, glaube ich. Warte ja, eine andere Gruppe hat sich dem nochmal angenommen. Dogmen sollte man immer mal wieder hinterfragen, wenn man nicht ganz überzeugt ist. Das ist total sinnvoll und ein guter Rat, glaube ich, für Ärzte und Wissenschaftlerinnen.
Ja, trust yourself. Und,
okay, absolut. Ja. Super. Also, fantastisch. Wir danke dir und wir verabschieden alle Zuhörer und wir hoffen, sie fanden es genauso spannend. Ihr fandet es genauso spannend wie wir. Und wir freuen uns auf die nächste Folge.
Das machen wir. Vielen Dank fürs Zuhören.
Tschüss, Isa.
Tschüss.